Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Ich bin ja schon lange Rentnerin. Ich bin mit meinem Mann gemeinsam veranlagt und ich muss mit versteuern. Also alle Vierteljahr zahlen wir schon einen Vorschuss. Ungefähr 200 Euro ist das.
Wir brauchen das nicht. Wir sind unter dem Satz, also uns kommt das gar nicht in Frage.
Trifft uns aber nicht, weil es zu wenig ist.
Ich bezahle keine Steuern, weil ich bin mit einem Invalidenrentner und da brauche ich keine zu bezahlen groß.
Mal kriege ich was zurück, aber in der Regel muss ich immer etwas nachzahlen.
Was diese Rentner aus Leipzig berichten, zeigt, das Finanzamt macht ernst mit der Besteuerung im Ruhestand. Immer mehr Rentner erhalten derzeit Post vom Finanzamt. Post, mit der sie aufgefordert werden, eine Steuererklärung abzugeben. Das trifft so manchen unvorbereitet und hält möglicherweise unangenehme finanzielle Überraschungen bereit. Wir wollen heute im Marktplatz klären, was das für die Betroffenen bedeutet. Gruß vom Finanzamt. Die Steuererklärung für Rentner und dazu begrüßt sie heute Constanze Elter. Einen schönen guten Morgen. Bezieht sie eine Rente und sind unsicher, ob darauf Steuern zu zahlen sind oder stellen sie sich die Frage, ob sie eine Steuererklärung einreichen müssen? Wir wollen heute darüber sprechen, ob tatsächlich alle Rentner Steuern zahlen müssen, welche Abzugsmöglichkeiten sie haben und was diejenigen tun müssen, die pflegebedürftig sind oder im Ausland leben. Wie immer haben wir Gäste im Studio und wir haben heute drei Gäste eingeladen, die Ihnen auf Ihre Fragen zum Thema Steuererklärung für Rentner Antworten geben können. Marc Kleischmann ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet beim Finanzamt Mülheim an der Ruhr und dort war er bis Ende vergangenen Jahres in einem Sondereinsatz zur Bearbeitung der Rentenbezugsmitteilung. Er hat also selbst Rentner angeschrieben und aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Markus Fanselow arbeitet als Steuerberater in einer größeren Kanzlei in Köln. Er hat immer mehr mit Rentnern in der Mandantschaft zu tun und dabei festgestellt, dass der Beratungsbedarf bei Rentnern enorm gestiegen ist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Aus Berlin zugeschaltet ist Hans W. Fröhlich, freier Wirtschaftsjournalist und unter anderem Autor des Ratgebers Steuererklärung für Rentner und Pensionäre der Stiftung Warentest. Er findet, dass beim Thema Rentenbesteuerung Panik nicht angebracht ist. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen nach Köln.
Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung sind die meisten Renten seit jeher grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Viele Ruheständler hatten jedoch mit dem Finanzamt lange nichts zu tun, weil nach altem Recht die geringe sogenannte Ertragsanteilbesteuerung galt. Aber mit dem Alterseinkünftegesetz wurde ein Systemwechsel in der Besteuerung von Altersvorsorge und Renten eingeläutet. Seitdem heißt es, die Renten werden Schritt für Schritt voll besteuert. Wir haben für Sie in einem kurzen Überblick zusammengefasst, was das bedeutet.
Seit 2005 gilt grundsätzlich, dass die Steuern dann fällig sind, wenn die Renten ausgezahlt werden. Sie werden nachgelagert besteuert, wie es im Fachjargon der Finanzverwaltung heißt.
Die Arbeitnehmerseite.
Für Berufstätige bedeutet das, alles, was vom Gehalt als Beitrag zur Basisaltersvorsorge eingezahlt wird, verringert die eigene Steuerlast. Allerdings gedeckelt bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro pro Person und Jahr. Zu dieser Basisversorgung zählen nicht nur Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch die Einzahlungen bei berufsständischen Versorgungseinrichtungen, etwa von Ärzten oder Rechtsanwälten, Rürup-Renten und landwirtschaftliche Alterskassen. Damit niemand doppelt besteuert wird, wird das System der nachgelagerten Besteuerung Schritt für Schritt eingeführt. Daher sind auch die hier genannten Vorsorgeaufwendungen erst im Jahr 2025 bis zum Maximalbetrag steuerlich absetzbar.
Die Rentnerseite.
Wer in den Ruhestand geht, muss seine Altersbezüge dafür demnächst voll versteuern. Für jeden neuen Rentnerjahrgang wird in einer Übergangsregelung bis zum Jahr 2040 die Rente aus der Basisversorgung stufenweise höher besteuert. Wer also 2012 in den Ruhestand gegangen ist und zum ersten Mal Renten aus dieser Basisversorgung bezieht, muss diese zu 64% versteuern. Für jeden neuen Rentnerjahrgang steigt dieser Anteil um 2 Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2020 erhöht sich der Besteuerungsanteil dann in 1%-Schritten. Entscheidend ist, wie viel von der Rente besteuert wird, wird für jeden Rentnerjahrgang bis zum Lebensende festgeschrieben, und zwar in Form eines Freibetrags in Euro und Cent.
Ausnahmen bestätigen die Steuerregel.
Nicht alle Rentenzahlungen werden gleich besteuert. Die Besteuerung von Auszahlungen aus Risikoversicherungen richtet sich beispielsweise nach dem günstigeren Ertragsanteil. Das Gleiche gilt für Leistungen aus privaten Rentenversicherungen, da die Beiträge zu diesen Policen nicht oder nur sehr begrenzt steuerlich abzugsfähig sind. Voll versteuert werden hingegen Zahlungen aus Riester-Verträgen oder bestimmte Formen der betrieblichen Altersversorgung. Auch Pensionen sind in voller Höhe steuerpflichtig. Bei manchen Rentenzahlungen geht es ganz steuerfrei zu. Zahlungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, schwerbeschädigten Renten oder die Grundsicherung lässt das Finanzamt außen vor.
Ja, voll steuerpflichtig, teilweise steuerpflichtig, steuerfrei. Bei der Besteuerung der verschiedenen Renten dürfte der Laie kaum noch durchschauen. Dabei sollte es doch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die damals für die Gesetzesänderung sorgte, eigentlich zu einer gleichmäßigen Besteuerung von Renten und Pensionen kommen. Herr Kleischmann, warum geht es denn weiterhin so kunterbunt zu?
Weil wir im Steuerrecht sind. Also das ist tatsächlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie kompliziert das Steuerrecht ist. Da zeigt sich, dass wir ja ab 2005 eben keine einheitliche Besteuerung haben, sondern einen super langen Übergangszeitraum bis 2040, dass wir erst dann eine ansatzweise gleiche Besteuerung haben, wobei diese, wie eben gerade schon angeklungen, Unterschiede, dass es auch noch steuerfreie Renten gibt, dass es Renten gibt, die eben nicht voll versteuert werden, das bleibt weiterhin. Das ist eben typisch deutsches Steuerrecht.
Nun haben die Finanzämter, unter anderem ja auch Sie, in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr Tausende von Rentnern angeschrieben und eine Steuererklärung verlangt. Das löst sicherlich bei manchen Unbehagen und bei vielen auf jeden Fall Unsicherheiten aus. Das Gesetz gibt es ja nun schon sehr lange, wie wir gehört haben. Warum werden denn die Betroffenen erst jetzt angeschrieben?
Weil es offensichtlich so ist, dass es nicht nur bauliche Großprojekte in Deutschland gibt, die sich verzögern. Auch die IT-Projekte dauern halt sehr lange, um die Bürger, die Rentner anzuschreiben, war erstmal nötig, dass jeder eine Steueridentifikationsnummer bekommen hat. Das war vor 2-3 Jahren der Fall, da ist jeder angeschrieben worden, hat diese Nummer bekommen. Und dann konnte man tatsächlich erst sagen, diese Rentenmitteilung, die die Finanzämter ja von den Rentenversicherungsträgern bekommen, die können wir dann auch zuordnen zu einer ganz bestimmten Person. Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand 2, 3 oder mehrere Renten hat. Das musste dann festgestellt werden. Gehören die denn alle zu dem Karl Mayer oder zu dem Detlef Schulz? Und das war halt erst dann möglich, als es diese einheitliche Nummer gab. Und selbst dann gab es noch große technische Probleme. Man überlege sich einfach, man weiß ja gar nicht, wer ist jetzt verheiratet? Gibt es Eheleute, die beide Rentner sind und beide Renten beziehen? Auch das musste erst zugeordnet werden. Also ein riesen Datenwust, dem man erstmal nicht Herr geworden ist.
Herr Fanselow, so mancher versteht die Steuerpflicht sicherlich überhaupt nicht, ist völlig überrumpelt. Machen Sie diese Erfahrung auch bei Ihren Mandanten?
Ja, in der Tat. Also es ist vielfach, dass die Mandanten zu uns kommen aufgrund der Rentenbezugsmitteilung. Insbesondere dann, wenn sie bisher im Rentenalter noch gar keine Erklärung abgegeben haben. Und dann natürlich auch die Angst haben, dass sie jetzt jahrelang was falsch gemacht haben und eventuell natürlich auch Strafen auf sie zukommen könnten und sich dann an uns wenden. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Sie nicht ganz verstehen, was muss ich jetzt genau versteuern, was nicht.
Herr Fröhlich, Sie bekommen ja sicherlich auch von Ihren Lesern Rückmeldungen. Was steht denn da im Mittelpunkt des Interesses?
Ja, also vor allem geht es den Lesern darum, dass sie überrascht werden von diesen Mitteilungen. Und Herr Kleischmann hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine sehr lange Vorlaufzeit bedurfte, um das System in Schwung zu bringen. Umso verwunderlicher ist es für viele Leute, für mich auch, dass dann in diesen Aufforderungsschreiben des Finanzamtes steht, man möge doch die Steuererklärung innerhalb von 4 Wochen abgeben und möglichst noch ein paar Steuererklärungen rückwirkend bis 2005. Also diese lange Vorbereitungszeit der Finanzverwaltung steht in keinem wirklich guten Verhältnis zu dieser Eile, zu der jetzt getrieben wird.
Jetzt ist es ja auch so, Herr Fröhlich, dass man sich als Rentner, denke ich mal, doch geistig schon vom Thema Finanzamt verabschiedet hat. Was meinen Sie, ist der Ruhestand überhaupt der geeignete Zeitpunkt, um Steuererklärungen zu verlangen?
Also für Steuererklärung gibt es sicherlich nie einen geeigneten Zeitpunkt, aber Renten sind nun mal grundsätzlich steuerpflichtig und wichtig, meine ich, ist vor allem für die Leute jetzt nicht nervös zu werden und sich jetzt auch keine Vorwürfe zu machen, dass man sagt, ach, ich hätte eigentlich abgeben müssen, ich wusste es nicht. Also das Problem liegt hier nicht beim Rentner, sondern bei dem sehr verzwickten deutschen Steuerrecht. Und ein zweiter Faktor kommt dazu, wo man sagen sollte, also Leute, ruhig bleiben. Ganz viele Steuererklärungen lösen dann halt nur geringe Steuerzahlungen aus. Insofern ist es übersichtlich. Oftmals kommt auch gar nichts raus. Und ich kenne auch ein paar Fälle, wo dann hinterher eine Erstattung stand.
Jetzt ist es ja, gibt es ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die normalen Rentner, sondern mit Sicherheit auch gerade im höheren Alter Ruheständler, die pflegebedürftig sind, möglicherweise sogar dement, wo dann Angehörige dann mit diesen Schreiben zu tun haben. Herr Kleischmann, wie sollten denn diese Menschen, diese Familien dann auch reagieren, die mit Sicherheit dann andere Baustellen haben, als ausgerechnet sich noch mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen?
Naja, auf jeden Fall sollte man sich drum kümmern. Also der schlechteste Rat wäre wohl, ich lasse es mal liegen, die werden sich schon nochmal melden. Also kümmern sollte man sich auf jeden Fall, denn wenn man nichts macht, dann wird das Finanzamt irgendwann gezwungen sein zu sagen, na gut, dann müssen wir eben schätzen, wenn wir jetzt nichts bekommen. Also eine Fristverlängerung, zu sagen, ich rufe mal beim Finanzamt an, ich schaffe es nicht in den 4 Wochen, das ist noch das Einfachste. Das wird auch klassischerweise relativ problemlos gehen, wenn man sagt, ich muss jetzt erstmal die letzten 5 Jahre durchforsten, die Ordner, ich brauche länger Zeit. Das ist eine ganz harmlose Sache, das kann man telefonisch machen. Und mindestens das sollte man auf jeden Fall tun. Wenn man dann rechtlich nicht weiterkommt, gut, steuerberatend dürfen die Finanzämter nicht tätig werden, aber allgemeine Hinweise, welche Vordrucke brauche ich überhaupt, wo bekomme ich die, wo muss ich etwas eintragen, das können die Finanzämter leisten. Und wenn man dann wirklich in einer Situation ist und man sagt, ich komme damit nicht klar, dann hilft halt wirklich nur der Gang, der kostenpflichtige Gang, eben zu einem Steuerberater.
Herr Fanselow, das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat vor einiger Zeit geurteilt, dass durchaus auch Laien inzwischen bemerkt haben sollten, dass Renten steuerpflichtig sind. Mit einem etwas ironischen Unterton in der Urteilsbegründung hatte ich den Eindruck, womit muss ich denn als Rentner tatsächlich rechnen, wenn ich jetzt dann keine Steuererklärung abgebe?
Grundsätzlich ist es natürlich so, ich muss erstmal ermitteln, was für eine Rente ich habe. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Formen und dann ist entscheidend, wie viel Einkommen habe ich daraus erzielt und erreiche ich damit überhaupt eine Grenze, wo ich ein zu versteuerndes Einkommen habe, was zum Beispiel über dem Grundfreibetrag liegt. Das heißt, es kann sein, dass natürlich Nachzahlungen entstehen, dadurch, dass man bisher keine Steuererklärung abgegeben hat. Es kann aber, wie Vorredner ja auch schon sagten, genauso gut sein, dass gar keine Nachzahlungen entstehen oder gegebenenfalls Erstattungen entstehen, weil zum Beispiel Kapitalertragssteuer auf Kapitalerkünfte einbehalten wurde. Natürlich muss man auch immer gucken, was gibt es sonst noch für Einkünfte neben den Renteneinkünften, weil die hat man vielleicht auch nicht genau beachtet. Und dann muss man natürlich gucken, wie viele Einkünfte sind das und kommt man dann nicht doch in den Bereich der Steuerhinterziehung.
Und wann, glauben Sie, oder gibt es da irgendwie eine Schonbehandlung für Rentner? Was ist da so Ihre Erfahrung, dass dann so gesagt wird, naja, die wissen das jetzt vielleicht doch nicht so genau und da machen wir jetzt mal ein Auge zu? Oder wird dann doch schon sehr harsch das Ganze gehandhabt und gesagt, dass hier liegt Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung?
Also unsere Erfahrung ist, wenn eben mehrere Einkünfte auch nicht erklärt wurden, dass sich um einen geringen Umfang handelt, dass das Finanzamt da noch recht gnädig ist und es ist gegebenenfalls als eine leichtfertige Steuerverkürzung, so ist der Fachausdruck dafür, dass es nicht ganz so schwerwiegend wie eine Steuerhinterziehung behandelt wird und man ohne Strafe davon kommt. Ansonsten, wenn es eben wirklich geringfügige Renteneinkünfte sind, die nicht erklärt worden sind, passiert in der Regel dann nichts.
Sollte man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen. Herr Kleischmann, wie weit kann denn das Finanzamt überhaupt zurückgehen und Steuererklärungen einfordern?
Also wenn wirklich gesagt wird, es liegt ein Fall der Steuerhinterziehung vor, dann sind es bis zu 10 Jahren, die man zurückgehen kann. Im Moment, wenn keine Steuerhinterziehung vorliegt, auch keine Steuerverkürzung, wenn man nur in Anführungsstrichen sagt, hier müssen noch Steuer für die Vorjahre nachgezahlt werden, dann ist gerade Ende letzten Jahres das Jahr 2005 verjährt. Also 2005 war bis Ende 2012 noch abzugeben, weiter konnten wir nicht zurück.
Jetzt haben wir ja gehört, dass Altersbezüge nicht steuerfrei sind, weder Pensionen noch Renten.
sollte man an dieser Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass es natürlich auch andere Altersbezüge als Renten gibt, die schon seit jeher auch vollsteuerpflichtig waren. Vielleicht können wir ja zunächst einmal die steuerpflichtigen Bezüge der Reihe nach durchdeklinieren. Herr Fröhlich, welche Renten werden denn jetzt nun genau wie besteuert? Mit was muss ich da rechnen?
Ja, also ich fange mal an mit der normalen, in Anführungsstriche, Altersrente. Die ist steuerpflichtig und sie wird besteuert je nach Jahr des Renteneintritts. Wenn ich also 2005 oder früher schon in Rente gegangen bin, habe ich einen steuerpflichtigen Anteil von erstmal 50%. Der bleibt auch erhalten, lebenslang. Ich muss allerdings dazu sehen, dass jede Rentenerhöhung, also die jährlichen Rentenanpassungen zum 1.7. dann voll steuerpflichtig sind. Die werden also nicht nur anteilig versteuert. Und wenn jemand 2013 Rentner geworden ist oder Rentner wird, dann ist der steuerpflichtige Anteil schon auf 66% gestiegen. Vielleicht erstmal so viel dazu.
Jetzt gibt es ja auch noch andere. Also wir haben Pensionen, wir haben die ja in voller Höhe auf Steuerkarte meistens steuerpflichtig sind. Aber es gibt ja noch zusätzliche Renten, Herr Fanselow, zum Beispiel, wenn ich jetzt betrieblich vorgesorgt habe. Da gibt es ja auch unterschiedliche Durchführungswege, wie ich das machen kann. Wie werden die dann steuerlich behandelt?
Genau. Zunächst muss man nach dem Durchführungsweg unterscheiden. Da gibt es 5 verschiedene Wege. Da gibt es die Direktzusage, dass halt der Arbeitgeber eine Rente im Alter zuspricht. Die ist ganz normal zu versteuern wie ein Arbeitseinkommen während der Arbeitsphase, die man hatte und die man jetzt halt nur im Alter versteuern müsste. Dann gibt es auch Unterstützungskassen. Hier ist es ähnlich so, dass wir hier eine normale Versteuerung vorgesehen haben in voller Höhe. Dann gibt es aber auch noch Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds, aus denen man Altersbezüge erzielen kann. Und hier muss man eben unterscheiden, wann wurden die gewährt, aus welcher Zeit stammen die und wie wurden die Ausgaben dazu behandelt steuerlich. Wir hatten da auch 2005 einen Wechsel. Je nachdem kann es da zu einer vollen Besteuerung kommen. Und zwar dann, wenn die Beiträge dazu steuerfrei gestellt worden sind bei der Einzahlungsphase. Das sind die Neuverträge. Bei den Altverträgen ist es so, dass hier auch eine Ertragsanteilsbesteuerung nur stattfindet.
Was genau hat es mit diesem Ertragsanteil auf sich?
Der Ertragsanteil wird per Gesetz definiert, wie hoch der ist. Damit möchte man eigentlich im Prinzip so eine Art den Zinseffekt aus der Kapitalanlage, die man ja eigentlich getätigt hat, besteuern. Der wird halt pauschal unterstellt, ohne dass man jetzt genau guckt, wie einzelne Zinssätze waren und welchen Zinsertrag man erzielt hat in den einzelnen Jahren.
Herr Gleichmann, wir haben vorhin ja schon gehört, bestimmte Renten sind weiterhin auch steuerfrei. Vielleicht noch kurz, welche Voraussetzungen müssen denn dann gegeben sein, damit ein Altersbezug steuerfrei gestellt ist?
Also es gibt jetzt keine grundsätzlichen Voraussetzungen, wo man sagen kann, wenn das und das erfüllt ist, dann ist eine Rente steuerfrei. Das sind im Gesetz definierte Renten. Der Klassiker sind Unfallrenten oder ich sag mal alles, was mit Krieg zu tun hat, kriegsversehrten Renten etc. pp. Es gibt bestimmt auch noch Renten, die gezahlt werden zur Wiedergutmachung von nationalsozialistischem Unrecht. Das sind klar definierte Renten, die steuerfrei sind.
Uns hat eine E-Mail erreicht von Herrn Bernhard Schoppmann, der sagt, der, glaube ich, noch ein bisschen Verständnisprobleme hat, Herr Gleichmann, mit der Besteuerung an sich. Der sagt, er hat seine Beträge das ganze Berufsleben voll versteuert und müsste jetzt 50% seiner Rente versteuern. Er sehe das nicht so ganz ein. Die Pensionen seien ja im Beruf nicht versteuert und da sei die Besteuerung ja wohl richtig. Vielleicht könnten wir das kurz nochmal erklären, was das jetzt nun genau mit der Besteuerung der gesetzlichen Renten auf sich hat, warum das jetzt auch so sein sollte oder sein muss im System.
Also der Gesetzgeber hat sich damals überlegt, als es 2005 angefangen hat, hat er gesagt, 50% der gesetzlichen Rente ist steuerpflichtig. Die Überlegung war schlicht und einfach, in die Rentenkasse eingezahlt haben ja 2 Parteien, der Arbeitnehmer aus versteuertem Einkommen und der Arbeitgeber. Der Anteil des Arbeitgebers ist steuerfrei. Deshalb, und zu gleichen Teilen haben die eingezahlt, deshalb sagt der Gesetzgeber, es ist gerechtfertigt, wenn jetzt 50% der Auszahlung auch versteuert wird, weil das ja jetzt rechnerisch gesehen der Anteil war, der früher vom Arbeitgeber steuerfrei eingezahlt wurde. Das war die grundsätzliche Überlegung.
Jetzt haben wir ja vor den Nachrichten schon besprochen, welche Renten ganz steuerpflichtig sind, welche Altersbezüge, welche so zum Teil und welche gar nicht. Herr Fröhlich, gibt es denn eine Faustformel, bis zu der ein Rentner mit steuerfreien Bezügen rechnen kann?
Ja, man kann das wohl überschlagen. Es hängt aber wirklich immer vom Einzelfall ab. Man kann sagen, wenn man beispielsweise nur ausschließlich eine gesetzliche Rente oder ausschließlich gesetzliche Renten bezieht, dann ist der steuerfreie Betrag in diesem Jahr etwa bei 14.800 Euro Bruttorente. Ja, also so viel kann man, wenn man jetzt keine weiteren Einkünfte dazu hat, haben. Das Problem ist immer, es lässt sich sehr schwer überblicken von Laien, wie sich das errechnet. Und man kann sich das vielleicht auch mal an einem einfachen Beispiel klar machen. Wenn ein Rentner mit einer ordentlichen Rente, sagen wir mal 18.000 Euro brutto im Jahr, wenn man es jetzt mal vereinfacht, sagt man, okay, da ist die Hälfte steuerpflichtig. Das wären 9.000 Euro. Das würde bedeuten, grob gesagt, er muss eine Steuererklärung abgeben, weil er mit seinen steuerpflichtigen Einkünften oberhalb des Grundfreibetrages liegt, der also jetzt haben wir dieses Jahr bei 8.130 und in den Vorjahren lag er bei 8.004. Steuern muss er trotzdem nicht bezahlen, weil er seine Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung absetzen kann, geltend machen kann, steuersenkend. Und das bedeutet, über den Daumen sind das 10%. In diesem Fall wären das also 1.800 Euro, die er abziehen kann von den 9.000 Euro. Und damit läuft er schon unter der Latte unten durch. Ja, also es ist, wie gesagt, ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber so kann man sich das vorstellen.
Wir haben, glaube ich, gerade auch dazu einen Hörer, der uns angerufen hat aus München, der Herr Klein. Herr Klein, guten Morgen. Sie haben eine Frage zum Grundfreibetrag.
Ja, grüß Gott, herzlichen Gruß aus München. Klein ist am Telefon aus München. Ich habe jetzt gerade wohl einen bestimmten Betrag gehört, der als Grundfreibetrag dargestellt wird. Meine Frage wäre die, meine 92-jährige Mutter bekommt eine Bruttorente, eine Witwenrente von 472,39 Euro und dann ein Erziehungsgeld von 56,14 Euro. Ich gehe jetzt davon aus, nachdem ich also diesen Grundfreibetrag gehört habe, diese Summe, dass die offensichtlich dann unter diese Latte gerät, wenn ich also einen der Fachexperten da vielleicht mal fragen darf.
Also Herr Fanselow hat gerade schon mitgerechnet auf dem Papier. Herr Fanselow, Sie haben ja schon genickt.
Ja, genau. Ich habe es grob überschlagen. Es war einfach die Rechnung. Sie liegen damit, oder beziehungsweise Ihre Mutter ist unter dem Grundfreibetrag. Aha. Und insofern fallen da keine Steuern an.
Ja.
Was man auch ergänzend vielleicht nochmal sagen kann zu einem Grundfreibetrag, bei Verheirateten verdoppelt sich der natürlich. Und
ja. Wir
haben natürlich heutzutage auch die Situation, dass wir viele Rentner haben, wo noch diese Situation so ist, dass einer der Ehegatten nur arbeiten gegangen ist und der andere nicht und dementsprechend dort die Rente auch sehr gering ist.
Insofern, darf ich als ergänzende Frage noch anfügen, ist somit auch gar kein Kontakt mit dem Finanzamt oder mit irgendjemandem aufzunehmen, sondern das kann man jetzt einfach so stehen lassen, weil ja eben schon also den Sachbearbeitern auffallen müsste, diese Person fällt eben einfach unter diesen Grundfreibetrag.
Herr Kleischmann.
Das ist völlig richtig. Also wenn man selbst schon erkannt hat, das ist steuerfrei, da fällt gar keine Steuer an, muss man sich mit dem Finanzamt nicht in Verbindung setzen. Da begeht man keine Ordnungswidrigkeit oder ähnliches, wenn man jetzt keine Steuererklärung abgibt. Das ist nicht nötig. Man muss nicht tätig werden.
Dann haben Sie herzlichen Dank an die Runde und ich hoffe, dass Sie noch viele interessante Fragen auch positiv beantworten können. Einen schönen Tag der Runde.
Schönen Gruß nach München. Danke, Herr Klein.
Wiederhören.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis.
Ja.
aus Berlin. Ist alles richtig, was gesagt wurde. Wenn aber, und Herr Kleischmann hat vorhin schon mal darauf hingewiesen, wenn aber ein Aufforderungsschreiben vom Finanzamt kommt, dann unbedingt reagieren. Mhm. Ja, also dann nicht sagen, geht mich nichts an. Es gab jetzt erst wieder ein Finanzgerichtsverfahren, wo halt jemand nicht reagiert hatte und der hat also auch richtig Ärger gekriegt.
Jetzt haben wir an dieser Stelle von einer Rente gehört, die ja durchaus eher im niedrigen Bereich anzusiedeln ist. Jetzt ist man ja aber auch immer aufgefordert, selbst private Vorsorge zu treffen und hat dann möglicherweise im Alter auch mit einmaligen Auszahlungen aus privaten Renten oder Lebensversicherungen zu tun. Herr Fanselow, wie behandle ich die denn in der Steuererklärung?
Ja, da muss man natürlich auch wieder darauf achten, von wann sind diese Versicherungen? Sind es Altversicherungen, die vor 2004 zum Beispiel abgeschlossen worden sind? Die klassische Kapitallebensversicherung, da sind eben die Auszahlungen entsprechend auch steuerfrei. Wenn man jetzt Auszahlungen hat, ist es auch, also aus neuen Verträgen, auch nicht ganz so einfach. Da muss man auf die Details achten, aber so eine Grundregel gilt für Verträge, die schon eine Laufzeit von 12 Jahren hatten und der Rentenbezieher über 60 Jahre ist, der muss nur im Prinzip die Hälfte des Betrages versteuern zwischen dem Unterschied des Auszahlungsbetrags und dem, was er eingezahlt hat.
Zusätzlich gibt es ja auch sicherlich öfter den Fall, dass mancher Rentner sich etwas hinzuverdient, vielleicht einen Minijob hat oder aber zur Altersvorsorge eine vermietete Wohnung gekauft hat. Herr Fröhlich, welche Einkünfte sind denn überhaupt für die Steuererklärung relevant?
Also relevant sind eigentlich alle steuerpflichtigen Einkünfte. Sie hatten gerade vom Minijob gesprochen. Der gehört natürlich in aller Regel hier nicht dazu, denn dieser Minijob wird normalerweise vom Arbeitgeber bereits versteuert, ist also für den Arbeitnehmer steuerfrei. Aber alles andere, ob das jetzt ob das Miete ist, ob das Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb sind oder ob jemand nebenbei sich freiberuflich noch betätigt. Also das gehört alles mit hinein in die Rechnung und das sind dann auch die Dinge, die manchen Rentner, der eigentlich eine relativ überschaubare Rente hat, dann doch in den steuerpflichtigen Bereich hineinbringen.
Also, ja, gerade bei den Vermietungseinkünften muss man im Alter schon darauf achten, weil man kauft die als Anlageform und meistens wird damit geworben in der Anfangsphase, dass man da auch steuerliche Vorteile hat, weil man Verluste erzielt, bedingt durch Abschreibung und Zinsen, die man zahlt. Aber gerade wenn man so eine Anlage schon länger hält, das Objekt ist vielleicht schon komplett abgeschrieben und die Finanzierung läuft auch aus, hat man auf einmal Einkommen, man erzielt die Einkünfte in Form der Miete und hat nur noch geringe Werbungskosten im Gegenzug dazu, dass keine Zinsen mehr anfallen, keine abschreiben und so erreicht man dort leicht einen steuerlichen Gewinn, der natürlich obendrauf gerechnet wird und man vielleicht dadurch bedingt in eine Zone kommt, wo man Steuern zahlen muss. Darauf muss man immer achten.
Ob ein Rentner also eine Steuererklärung abgeben muss, hängt davon ab, nicht nur, ob er den Grundfreibetrag überschreitet, wie wir jetzt eben gehört haben, in diesem Jahr 2013 bei 8.130 Euro im Jahr pro Person, sondern auch davon, welche sonstigen Einkünfte er noch hat. Wenn wir jetzt erstmal vom Formulartechnischen her das Ganze angehen und man festgestellt hat, man muss jetzt eine Steuererklärung abgeben. Herr Kleischmann, welche Vordrucke benötigt denn ein Rentner erstmal ganz einfach für seine Steuererklärung?
Also es gibt einen Vordruck, den braucht jeder Bürger für seine Steuererklärung. Mantelbogen heißt der, das ist ein vierseitiger Vordruck, wo man natürlich erstmal seine persönlichen Angaben machen muss. Also Name, Anschrift, wo man wohnt etc. pp. Dann brauchen die Rentner den Vordruck Anlage R. R für Rente. Auf diesem Vordruck werden dann halt die Renteneinkünfte erklärt. Es kann sein, wenn man von seinem ehemaligen Arbeitgeber noch Zahlungen erhält, Werksrenten, die kommen dann trickreicherweise eben nicht auf die Anlage R, weil das Steuerrecht die anders behandelt, die kommen auf die Anlage N. Die kennt auch jeder Bürger, wenn er noch im normalen Berufsleben ist. Da kommt der Arbeitslohn immer drauf. Ja, und dann kommt es drauf an, habe ich noch Ausgaben, die ich steuermindernd geltend machen kann. Alles, was ich in Versicherungen stecke, ob das jetzt Lebensversicherung sind, Krankenversicherung etc. pp., das Steuerrecht nennt das Vorsorgeaufwendung, käme dann auf die Anlage Vorsorgeaufwand. Ja, und dann kann es natürlich noch sein, dass ich Krankheitskosten habe, dass ich Spenden geleistet habe. Die würden dann wiederum im Mantelbogen, den hatten wir gerade zuerst schon besprochen, abgefragt. Das sind so die Klassiker, die auch ein Rentner brauchen kann an Vordrucken.
Ich habe mir jetzt einfach mal nur aus diesen ganzen Formularen, die Sie gerade genannt haben, nur die Anlage R vorgenommen für Renten und sonstige Leistungen, mal ausgedruckt und sehe hier Begriffe wie Öffnungsklausel oder Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag. Herr Fröhlich, schafft ein normaler Rentner ohne steuerliches Vorwissen eine solche Steuererklärung auch ohne Hilfe?
Also das ist schon ein bisschen schwierig, weil sehr oft wird gerade an der Terminologie das Problem klar. Die Leute verstehen es einfach nicht, die Fachbegriffe. Und ich habe deswegen auch in meinem Ratgeber völlig auf Fachbegriffe verzichtet, es sei denn, sie sind erklärt worden. Insofern ist das schon eine Hürde. Aber es ist halt so, mit ein bisschen Hilfe kommt man da schon durch. Das Problem, man sitzt vor so einem Vordruck, da ist jede Zeile eigentlich gleichwertig, ja. Und im Prinzip müssen nur wenige Zeilen ausgefüllt werden. Und die zu finden, das ist dann halt ein bisschen das Problem, und die sich erklären zu lassen. Ab und zu hilft da sicherlich auch mal das Finanzamt, glaube ich.
Und wenn das Finanzamt, das ja, wie wir anfangs schon gehört haben, steuerlich nicht beratend tätig werden darf, dann gibt es neben den Steuerberatern ja auch noch den Lohnsteuerhilfeverein, wo dann Rentner Mitgliedbeitrag zahlen können und sich dann bei der Steuererklärung helfen zu lassen. Aber Herr Fanselow, die Rentner, die jetzt in Ihre Beratung kommen, Ihrer Erfahrung nach, womit haben die denn dann die meisten Probleme?
In der Tat mit dem Ausfüllen des Formulars, das ist wirklich ein Problem, dass man da zum Anfang nicht erkennt, was muss ich überhaupt eintragen. Nehmen wir mal die gesetzliche Rentenversicherung, da haben wir noch Krankenversicherungsbeiträge, die einbehalten werden. Da ist man sich schon unsicher, muss ich jetzt den Bruttobetrag eintragen oder muss ich den Nettobetrag eintragen? Das ist der Bruttobetrag, den man eintragen muss. Und damit fängt es eigentlich schon an. Bei manchen Bezügen hat man Gott sei Dank dann gerade aus Altersvorsorgeanlagen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge Vorgaben. Da bekommt man einen Ausdruck, wo genau darauf gesagt wird, in welche Zeile das einzutragen ist. Das ist insofern einfach. Aber es gibt natürlich wirklich in diesem Formular einige Stellen, wo man nicht weiß, was man eintragen muss. Insbesondere auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Rentensteigerung, die ja voll steuerpflichtig sind. Wie ermittle ich die A, ist das Problem meistens, und wo muss ich die überhaupt eintragen?
Eine positive Nachricht dürfte für viele Rentner sein, dass genau wie Arbeitnehmer und andere Steuerzahler natürlich auch Rentner Werbungskosten und andere Ausgaben von ihren Einkünften abziehen dürfen. Es gibt Hilfen im Haushalt, Handwerker, da gibt es einen Steuerbonus für Krankheitskosten, Ausgaben für Pflege können geltend gemacht werden. Herr Fanselow, vielleicht zunächst einmal zu den tatsächlichen Werbungskosten im Zusammenhang mit den Altersbezügen. Was können Rentner da geltend machen?
Ja, das ist grundsätzlich hat man einen Pauschbetrag von 102 Euro, den jeder geltend machen kann, unabhängig davon, ob er jetzt Aufwendungen hat oder nicht. Das ist ähnlich wie der Arbeitnehmerpauschbetrag. Und dann sollte es eben noch Ausgaben geben in diesem Zusammenhang mit der Rente, kann man die zusätzlich geltend machen. Da muss man aber zu sagen, das sind nur ganz wenige Kosten, die es dort gibt. Ein Beispiel wären zum Beispiel Anwaltskosten, wenn man eben hier um die Höhe der Rente streiten muss und sich gegebenenfalls die Rentenbeträge einklagen muss. Solche Kosten könnten dann geltend gemacht werden.
Sie haben ja gerade schon einen Pauschbetrag genannt, die Werbungskostenpauschale für Rentner. Gibt es noch andere Pauschbeträge?
Es gibt, je nachdem, wenn man jetzt im Bereich der Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit ist, gibt es ja grundsätzlich den Arbeitnehmerpauschbetrag. Da darf man sich nicht irritieren lassen, wenn man jetzt in der Anlage N ist als Rentner, ist weiterhin der Pauschbetrag von 102 Euro gültig. Da hat man allerdings auf der anderen Seite einen Versorgungsfreibetrag, der einem gewährt wird mit einem entsprechenden Zuschlag. Für einen Rentner, der jetzt im Beginn ist, wären das eben 2.400 Euro plus ungefähr 600 Euro Zuschlag, den man geltend machen kann.
Herr Fröhlich hatte ja gerade schon die Bruttorente erwähnt, die man eintragen muss. Herr Kleischmann, von der Rente müssen ja Kranken- und Pflegeversicherungen bezahlt werden. Sind das denn auch Ausgaben, die ich in der Steuererklärung geltend machen kann?
Absolut. Das sind sogar die klassischen Ausgaben. Der Rentner, der Krankenversicherungsbeiträge leistet, kann das als sogenannte Sonderausgaben geltend machen, wie alle anderen Versicherungsleistungen auch. Bei den Krankenversicherungen ist halt die Besonderheit, das ist nicht mehr gedeckelt. In unbegrenzter Höhe können die geltend gemacht werden. Das heißt, wenn man zusätzlich noch vielleicht eine private Krankenversicherung abgeschlossen hat, das wäre auch möglich. Das sind so die klassischen Sachen, alle Versicherungsleistungen, die können noch zusätzlich steuermindernd geltend gemacht werden.
Herr Mehrkorn aus Ahrensburg hat uns angerufen und hat eine Frage zur Besteuerung von Lebensversicherung. Guten Morgen, Herr Mehrkorn.
Guten Morgen. Ja, ich finde Ihre Sendung sehr hilfreich und kann womöglich Gewissheit kriegen, dass die Versicherung, die Lebensversicherung, die wir vor 30 Jahren abgeschlossen haben und die am Dezember 2012 ausgezahlt wurde, und jetzt unser Häuschen hier steuerfrei, also schuldenfrei gemacht hat, dass da jetzt nicht auf kaltem Weg plötzlich doch noch ein steuerliches Problem entsteht. Mir wurde schon im Vorfeld gesagt, dass es dazu auch schon von dem Herrn aus Berlin einen interessanten Artikel gebe, aber trotzdem lasse ich mir natürlich gerne von Fachleuten beruhigend sagen, ich bin auf der sicheren Seite, da ist nichts zu befürchten.
Herr Fröhlich, da fragen wir doch direkt mal den Mann aus Berlin.
Ja, also ich kann diese Beruhigung, die Sie schon empfinden, nur unterstützen. Wenn Sie diese Lebensversicherung seit 30 Jahren schon laufen hatten und auch sonst also da nichts gemacht haben zwischendurch, was da zu Problemen geführt hätte, dann wird diese Lebensversicherung für Sie steuerfrei bleiben. Und wenn die Versicherung Sie Ihnen also auch schon so ausgezahlt hat, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass das auch so bleibt.
Dankeschön. Aber was heißt ziemlich sicher? Wo ist da ein, wo muss ich genauer hingucken?
Also genauer hingucken müssten Sie nur, wenn Sie diese Lebensversicherung in den letzten Jahren irgendwie beliehen hätten beispielsweise. Könnte die Steuerfreiheit in Gefahr geraten, aber das haben Sie ja sicherlich nicht gemacht.
Nein, es läuft ja immer so, dass man einerseits eine Versicherung abschließt, aber letzten Endes dann doch bei einer Bank beleiht, auf die das also die Police dann als Sicherung nehmen. Meinen Sie das? Ist also dieses Übertragen auf eine Landeszentralbank ein solcher Vorgang, wo ich dann gucken, dann müsste ich doch nochmal wieder auf gefasst sein, dass da noch Steuern anfallen?
Nein, also das ist sicher nicht so, weil das ist auch, sagen wir mal, begrenzt jetzt von der Höhe der Beleihung. Und da gelten halt bestimmte Voraussetzungen. Vielleicht weiß da auch der Steuerberater etwas besser Bescheid. Aus meiner Sicht haben Sie nichts zu befürchten.
Also dem würde ich mich auch anschließen, da es eben sich um einen Eilvertrag handelt, dass der aufgrund der Übergangsregelung noch steuerfrei ausgezahlt werden konnte.
Alles klar, dann, wenn zwei Experten sagen, dann glaube ich, muss ich nicht jetzt dilettantisch da rangehen und mich beunruhigen lassen von diesen neuen Begrifflichkeiten und so etwas. Ich traue dem jetzt erstmal, dass da keine eine gefährliche Situation ein paar Jahre später auf mich zukommt. Dankeschön.
Danke Ihnen auch, Herr Mehrkorn. Wir haben einen weiteren Hörer, Herr von Perwand aus Sigmaringen, hat uns angerufen. Bei ihm geht es darum, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr von Perwand, Sie freiwillige Beiträge für die Rentenversicherung gezahlt haben und die jetzt zu 50% versteuern sollen. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Name etc. ist richtig. Ja. Wir heirateten, hatte meine Frau etwa 65 Beiträge, Pflichtbeiträge geleistet. Nach damaligem Recht erwarb sie aber nur eine Altersrente, wenn sie 180 Monatsbeiträge zahlte. Insofern habe ich also ungefähr 115 Monatsbeiträge freiwillig bezahlt. Und die sind ja aus versteuertem Einkommen bezahlt worden. Frage, warum muss der Anteil, der durch diese freiwilligen Leistungen für die Rente erworben worden ist, zu 50% versteuert werden.
Herr Gleischmann.
Ja, das ist eine Frage, wie gerecht ist das Steuerrecht?
Das ist richtig.
Man hat natürlich bei dieser Neuregelung ist man auch durchaus typisierend vorgegangen und hat gesagt, grundsätzlich ist es eben so, dass die Finanzierung der Rentenversicherung hälftig-hälftig, steuerfrei, steuerpflichtig läuft. In Ihrem Fall ist das offensichtlich nicht so geschehen. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber erstmal gesagt, wir machen das typisierend, solche Sachen nehmen wir in Kauf. Ob das dann alles noch gerichtlich, wenn das mal wirklich gerichtlich entschieden werden sollte, solche Fälle, was ich jetzt im Moment nicht weiß, ob solche Verfahren anhängig sind, haltbar ist, das ist eine andere Frage. Nur grundsätzlich hat der Gesetzgeber gesagt, über solche Einzelfälle schauen wir erstmal hinweg, das müssen wir jetzt typisierend neu regeln.
Ja, dann wird es aber Zeit, dass Sie das tun, denn in der Politik habe ich das bereits im Januar 2006 mitgeteilt, indem ich hier meinen Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis von dieser Problematik in Kenntnis gesetzt habe. Was soll ich denn als Staatsbürger sonst tun?
Also es gibt im Prinzip, wenn man auf politischem Weg, das ist natürlich immer schwerfällig, nichts erreicht, eigentlich nur den Rechtsweg. Ne? Dass man dann sagt,
ja, aber das ist ja eigentlich bedenklich, dass wir nur vernünftige Lösungen nur noch über den Rechtsweg erwerben können.
Das ist natürlich auch eine Frage, wie Herr Gleischmann das gerade schon sagte, individuelle Gerechtigkeit und Transparenz in einem zu packen in unserem Steuersystem ist ja immer schon das Zerren an zwei Polen gewesen. Ich denke, wir sind uns alle hier einig, dass natürlich immer, wenn eine Typisierung auch kommt, es auch immer wieder zu individuellen Ungerechtigkeiten kommt. Aber Sie haben ja schon den richtigen Weg beschritten, sich politisch zu engagieren. Ich denke, da sollten Sie vielleicht auch noch mal durchaus ein bisschen bohren. Und das ein oder andere Gerichtsverfahren ist mit Sicherheit auch schon anhängig, wo vielleicht auch der Bund der Steuerzahler unter anderem Musterklagen verfügt. Auf jeden Fall.
Auch der Bund der Steuerzahler ist da nicht eingestiegen.
Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für diese Äußerung. Ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt und er hat zahlreiche E-Mails erhalten mit den unterschiedlichsten Fragen zum Thema Rentner und Steuererklärung. Was sind denn so die drängendsten Punkte?
Ja, natürlich die Höhe der Freibeträge. Aber es gibt auch Hörer wie Gerhard Hildebrand, die wissen, dass sie regelmäßig Steuern bezahlen müssen, auch im Alter. Das hängt natürlich von den Einkünften ab. Und er fragt nun, in die Vorauszahlung soll ich alle 3 Monate leisten? Das ist doch aber etwas unpraktikabel. Wäre es nicht sinnvoller, wenn ich die jeden Monat zahlen könnte? Kann ich das beim Finanzamt beantragen oder sind die da so stur, dass sie sagen, 3 Monate sind 3 Monate?
Herr Gleischmann.
Ja, das hat gar nichts mit Sturheit zu tun, sondern einfach mit dem Gesetz. Im Gesetz ist halt definiert, wann Vorauszahlungen zu leisten sind. Und das sind eben quartalsmäßige Vorauszahlungen. Selbst wenn das Finanzamt wollte und sagen, ja, okay, wir machen das monatlich, ginge nicht, weil das Gesetz das eben nicht hergibt.
Also müsste er da vielleicht mal mit seiner Bank reden, ob die das automatisch umbucht und dann von einem anderen Konto abführt. Das wäre eine Lösung.
Zum Beispiel, das wäre eine gute Lösung.
Ja. Die Nichtveranlagungsbescheinigung, die beschäftigt auch viele Rentner. Nichtveranlagung heißt ja, dass man vom Finanzamt bescheinigt bekommt, man zahlt keine Steuern. Das hat den Vorteil, dass man auch die Zinseinkünfte, die über die Freibeträge hinausgehen, nicht versteuern muss, dass die Bank also keine automatischen Abzüge macht. Jetzt fragt Frau Starke, die im Prinzip vom Geld eines Hausverkaufs lebt, aber auch noch eine kleine Rente hat, ein bisschen Nachhilfe gibt und noch ein wenig Zinsen hat. Das Finanzamt hat ihr im Prinzip mitgeteilt, dass sie, wenn sich ihre Einkünfte nicht verändern, sie nicht steuerpflichtig ist. Aber warum verschickt das Finanzamt dann keine NV-Bescheinigung, also die Nichtveranlagungsbescheinigung? Sollte sie die dann noch beantragen oder ist es jetzt überflüssig, weil sie mit den Freibeträgen hinkommt?
Also sie sollte sie, denke ich mal, schon beantragen, da sie jetzt ja auch Kapitalvermögen hat und dementsprechend auf der Bank Guthaben liegt, aus dem auch Erträge erzielt werden, wo gegebenenfalls, wenn sie eben über dem Freibetrag ist, Sparpauschbetrag ist, Kapitalertragsteuer einbehalten wird. Und so kann sie das vermeiden, dass diese Kapitalertragsteuer einbehalten wird und das nicht im Rahmen einer Jahreserklärung erst zurückbekommt.
Also die NV-Bescheinigung ist für Leute, die keine Steuern bezahlen müssen, wenn sie das schriftlich haben, auf jeden Fall nochmal zusätzlich sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Sollte denn in der Bank auch vorgelegt werden.
Ja, und wer Steuer zahlt, kann der die, ab wann kann man die beantragen? Was sind die Voraussetzungen?
Also wer Steuern zahlt, kann diese Bescheinigung nicht bekommen, weil diese Bescheinigung sagt ja, ich muss keine Steuern zahlen. Deshalb, also das würde sich gegeneinander ausschließen. Also wer verpflichtet ist, Steuern zu zahlen, der kann eine solche Bescheinigung nicht erhalten.
Eine Hörerin aus Dresden ist chronisch krank und benötigt deshalb dauerhaft Medikamente, die auch teilweise zuzahlungspflichtig sind, wo sie etwas zahlen muss. Wie viel davon kann sie von der Steuer absetzen, wenn sie denn Steuern zahlt?
Herr Fröhlich?
Absetzen kann sie es erstmal grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung. Sie muss dabei aber beachten, dass sie eine sogenannte zumutbare Belastung selbst schultern muss. Und diese zumutbare Belastung richtet sich nach der Höhe ihrer Einkünfte, ist ein Prozentsatz davon. Erst wenn sie also praktisch das selbst übernommen hat, dass, wenn sie selbst diese zumutbare Belastung geleistet hat, dann übernimmt das Finanzamt diese Krankheitskosten, beziehungsweise kann sie diese übersteigenden Krankheitskosten dann absetzen. Und die Höhe der zumutbaren Belastung richtet sich, wie gesagt, nach den Einkünften und nach dem Familienstand.
Herr Bossems ist 100% sehbehindert. Er geht jetzt demnächst in Rente und fragt nun, kann er aufgrund seiner schweren Behinderung einen zusätzlichen Freibetrag bekommen, der dann vorab wirksam wird, dass er vielleicht auch gar keine Steuern erst bezahlen muss.
Da sind wir dann wieder bei den Pauschbeträgen, die wir ja auch schon vor den Nachrichten kurz angesprochen hatten. Herr Fanselow, welche Pauschbeträge gibt es da noch für
Behinderte? Genau, also es gibt eben für Behinderte verschiedene Pauschbeträge. Das ist natürlich dann abhängig von dem Grad der Behinderung. Der wird einem gewährt und ermöglicht einem somit halt ein höheres Abzugsvolumen, womit ein Teil der Rente halt auch de facto sozusagen steuerfrei gestellt wird.
Das betrifft aber dann immer nur den Teil, der wirklich sonst zu versteuern ist.
Das ist korrekt.
Was also ohnehin frei ist, das kommt dann obendrauf.
Genau, ist korrekt. Man guckt halt, was hätte man ein zu versteuerndes Einkommen, wie hoch ist der Besteuerungsanteil der Rente. Und dann guckt man, was gibt es noch für weitere Kosten, eben die Sonderausgaben oder eben diesen Pauschbetrag für Behinderung. Und den zieht man dann davon ab.
Gibt es dann weiterhin die Möglichkeit, tatsächliche Kosten geltend zu machen? Oder ist da mit dem Pauschbetrag dann auch wirklich alles erledigt?
Bezüglich Arztkosten müsste man dann eben gucken, was für Arztkosten in dem Zusammenhang noch anfallen können. Die kann man dann noch geltend machen.
Wie schaut es denn aus mit der 10-Jahre-Regelung? 10 Jahre heißt, es kann das Finanzamt rückwirkend prüfen. Wie genau geht das nach der letzten Steuererklärung, nach dem letzten abgeschlossenen Jahr, nachdem der Finanzbeamte heute den Brief schreibt? Welche Regelung gilt da genau?
Also gehen wir mal von dem Fall aus, jemand hat gar keine Steuererklärung abgegeben. Zum Beispiel, er wäre für das Jahr 2010 verpflichtet gewesen, eine Steuererklärung abzugeben. Macht das nicht, obwohl das hätte tun sollen. Dann beginnt diese 10-Jahres-Frist zu laufen nach 3 Jahren. Also quasi, das Finanzamt wartet quasi 3 Jahre, kommt da noch was an Erklärung? Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde dann erst diese 10-Jahres-Frist begehen. Also im Prinzip sind es, wenn man jetzt von 2010 ausgeht, 13 Jahre, dann würde die Verjährung einsetzen erst, bei einer Steuerhinterziehung.
Und wie ist es in der Praxis? Sind das also, 4, 5 Jahre?
Steuerhinterziehung heißt, man muss Vorsatz nachweisen. Gerade wenn jetzt ein Rentner keine Steuererklärung abgibt, heißt das ja nicht, dass der es wirklich absichtlich macht. Das kann ja tatsächlich Unwissenheit sein. Da einen Vorsatz nachzuweisen, ist schwer und wird im Zweifel das Finanzamt gar nicht erst versuchen. Also es ist schon so, dass wir da schon unterstellen, mein Gott, das wird Unwissenheit gewesen sein, da wird diese Steuerhinterziehungskeule gar nicht ausgepackt, da müssten dann noch andere Sachverhalte hinzukommen.
Ist Unwissenheit bei kleineren Beträgen eher wahrscheinlich als bei größeren? Kann man davon ausgehen?
Schwer zu sagen, aber natürlich jemand, der eine hohe Rente bezieht, der hat ja auch früher relativ, ich sag mal, gut verdient. Vielleicht hat er auch noch andere Einkünfte. Das sind Leute, die sich doch dann eher, vielleicht schon von früher noch einen Steuerberater hatten, sich so informieren. Da kann es schon sein, dass man da sagt, du warst eigentlich immer im Berufsleben sehr aktiv, du hast auch später noch hohe Einkünfte gehabt, du hättest dich eher mal um das Steuerthema kümmern müssen, als jemand vorhin, der Anrufer, der gesagt hat, ich kriege 400 Euro. Gut, damit ist man ohnehin nicht steuerpflichtig. Dass man da sagt, das hatte derjenige gar nicht auf dem Schirm, ist schon wahrscheinlicher.
Eine Hörerin aus Plauen ist im letzten Jahr Witwe geworden. Ihr Mann ist im Oktober verstorben. Falls er steuerpflichtig gewesen wäre, sie ist in diesen Sachen nun überhaupt nicht drin. Das hat ihr Mann wohl dann doch selber gemacht, alleine gemacht. Wie verhält sie sich da als Witwe? Muss sie eventuell noch mit Nachforderungen rechnen?
Das kann in der Tat sein, dass es dort noch Nachforderungen gibt, wenn eben der verstorbene Ehegatte Einkünfte hatte, die zu einer Steuerpflicht geführt haben. Und insofern ist sie dann als Erbin da auch verpflichtet zu gucken, gab es dort Einkünfte und müssen da vielleicht noch Nacherklärungen gemacht werden.
Kann sie sich da ans Finanzamt wenden? Bekommt sie da Hilfe? Sie hat ja das bisher nicht gemacht.
Also Hilfe insofern, dass wir natürlich sagen können, was ist jetzt zu tun? So und so sieht's aus. Die Belege bräuchte das Finanzamt. Die Vordrucke müssten ausgefüllt werden. Sowas auf jeden Fall. Die Grenze ist immer dann gesetzt, wenn es darum geht, ja, was kann ich denn absetzen? Wie mache ich es denn am besten? Wie mache ich es am günstigsten? Was können Sie mir raten? Also Steuerberatung geht halt nicht. Allgemeine Hinweise, wie muss ich vorgehen? Was kann ich absetzen und so? Okay, aber wenn es dann konkret wird, da ist es uns halt gar nicht mehr erlaubt, da weiterzuhelfen.
Da müsste man auch gegebenenfalls auch erst sich mal einen Überblick verschaffen, welche Einkünfte liegen überhaupt vor. Die Situation trifft man dann leider heute auch noch sehr oft, dass der überlebende Ehegatte gar nicht gewusst hat, was der verstorbene Ehegatte an Einkünften hatte. Vielleicht, weil der sich auch immer um die Finanzen gekümmert hat. Insofern, das wäre auch wichtig. Nicht nur sagen, okay, es gibt die Rente, was muss ich damit tun, sondern eben gucken, gab es noch andere Einkünfte.
Das wäre ja vielleicht auch die Frage, wenn es nicht nur um den Ehegatten geht, sondern auch von Angehörigen, von Pflegebedürftigen, wenn die jetzt die Unterlagen nicht mehr auffinden können, gerade für länger zurückliegende Jahre. Was ist dann, wenn das rückwirkend einfach nicht mehr möglich ist? Müssen die das auf jeden Fall beschaffen oder kann man dann auch das auf einem kurzen Dienstweg anders klären?
Tja, das ist eine Ermessensfrage. Das kann man wirklich nur im Einzelfall lösen. Also natürlich, das kam jetzt in der Praxis auch ganz häufig, dass Leute gesagt haben, wir haben die Unterlagen einfach nicht mehr. Wenn es dann auf anderem Wege irgendwie glaubhaft zu machen ist, also wenn jemand eine dauerhafte Erkrankung hat, die vielleicht auch über einen Schwerbehindertenausweis nachgewiesen ist, dass da auch irgendwelche Kosten angefallen sind, ist logisch. Man müsste dann gucken, kann man irgendwie vielleicht einen Ansatz schätzen, auch zugunsten des Bürgers. Oder wenn vielleicht nur mal ein Kontoauszug noch da ist, wo derjenige dann sagt, das war die Brille, die ich mir damals gekauft habe, das sind außergewöhnliche Belastungen. Sowas wird möglich sein. Also es muss nicht zwangsläufig ein Nachweis da sein, man kann es auch anders glaubhaft machen, heißt es dann immer so schön bei uns, wenn das irgendwie gelingt. Ich glaube, da sind die meisten Kolleginnen und Kollegen auch bereit zu sagen, okay, auch wenn wir jetzt hier nicht den 100% Nachweis haben, trotzdem können wir bis zu einem gewissen Grad einen geschätzten Betrag pauschal berücksichtigen.
Ja, wir haben ja gerade eine Hörerin, die genau diese Frage hatte, Annelie Gesell, sagt, ihr Vater 87 findet die Unterlagen nicht, er ist aber auch zu stolz, das jetzt irgendwie zuzugeben und vielleicht doch einen Steuerberater einzuschalten. Also eine ganz schwierige Sache. Aber man kann ja davon ausgehen, dass die Rentenzahlungen, die der Vater bekommt, ja schon mal das Grundeinkommen sind. Und wenn weiteres ist, dann müsste die Hörerin das herausfinden. Denn die Rente alleine kann ja bei einem 87-Jährigen dann nicht einen so hohen Ertragsanteil haben, in der Regel, oder?
Ja, also der Bürger sollte ohnehin Interesse dran haben, das muss ich jetzt mal uneigennützig sagen, Belege zu suchen, die er von der Steuer absetzen kann. Also dem Finanzamt ist ja die Einnahmesituation schon relativ gut bekannt. Die Rentenbeiträge bekommen wir mitgeteilt. Darum sind ja auch vielfach jetzt diese Anschreiben versandt worden. Wir bekommen auch mitgeteilt die Einnahmen aus von ehemaligen Arbeitgebern, Werksrenten etc. pp. Da muss man gar nicht so viel Energie reinsetzen, die Höhe der Rentenhöhe nachzuweisen. Also der Bürger sollte eher daran interessiert sein, habe ich irgendwo noch Spenden geleistet, Spendenquittungen, habe ich Handwerkerrechnungen, habe ich Krankheitskosten, auf denen ich sitzen geblieben bin. Das sind die Belege, da sollte der Bürger interessiert sein, die zu finden und die zu suchen.
Ja, Belege hat ja auch jeder, Herr Fröhlich, wenn er zum Beispiel nur einen Gärtner beschäftigt, egal ob Mieter oder Eigenheimbesitzer oder wenn man Hausmeistertätigkeiten machen lässt und solche Sachen. Was kann man da absetzen?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und es ist auch wichtig, dass dieser Bereich gut belegt ist. Diese sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen haben ja einen besonders großen Effekt, weil sie eins zu eins jetzt die Einkommenssteuerschuld reduzieren. Es wird also nicht nur geltend gemacht, jetzt wie Werbungskosten oder sowas, sondern es wird 1:1 reduziert. Es ist aber wichtig, dass beispielsweise eben der Hausbesitzer das ordentlich dokumentiert. Das machen viele inzwischen Hausverwaltungen. Ansonsten sollte man sich darum kümmern, dass dort steht auf der Nebenkostenabrechnung, welche Sachen jetzt als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzbar sind, dass das separat ist. Und wichtig ist auch, dass man die Kosten, die Rechnung dann überweist. Man braucht also auch den Überweisungsbeleg als Nachweis.
Aber als Mieter reicht es doch, wenn ich die Abrechnung der Hausverwaltung einreiche, die das ja dann bezahlt hat. Das habe ich ja nicht direkt bezahlt, das habe ich ja nur indirekt bezahlt.
Im Prinzip müsste das reichen. Ich möchte nochmal auch für Herrn Kleischmann hier in eine Lanze brechen. Es ist wirklich so, dass die Beamten dann versuchen, mit den Bürgern in schwierigen Fällen eine Regelung zu finden. Und es ist meines Erachtens halt eben auch wichtig, dass die Bürger hier eine gewisse Hemmschwelle überwinden und auch wirklich auf das Finanzamt zugehen und versuchen, das einvernehmlich immer zu lösen. Und das ist in den meisten Fällen auch möglich.
Was würde denn noch unter die haushaltsnahen Dienstleistungen fallen? Und kann ich das unbegrenzt absetzen oder gibt es da irgendeine Begrenzung, einen Maximalbetrag?
Ja, grundsätzlich gibt es erstmal keine Begrenzung. Ich kann also Hausmeisterdienste, Treppenreinigung, Schneereinigung, Gartengeschichten, kann ich alles geltend machen. Allerdings maximal sind absetzbar 20% von maximal 4.000 Euro.
Und bei den Handwerkern?
Keine
bei den Handwerkern.
Ja, kleine Korrektur von Herrn Fanselow.
Ja. Entschuldigung. Der Betrag ist 6.000 Euro.
Ah ja, das ist ja ein bisschen mehr Geld, das ist ja schön. Und bei
den Handwerkern, ja, das ist bei den Handwerkern.
Bei den Handwerkern
6.000. Wir waren jetzt gerade bei den haushaltsnahen Dienstleistungen. Bei den Handwerkern ist Obergrenze 6.000 und davon 20% sind also 1.200 im Jahr. Man kann das ja auch, sagen wir mal, man macht eine Malerrechnung 2013 und man macht eine Malerrechnung 2014, da kann man das ja auch dann auf 2 Jahre splitten und hat es zweimal.
Ja, man kann also den Betrag dann in jedem Jahr absetzen. Eine ganz andere Frage kommt aus der umgekehrten Richtung. Wenn ich Einkünfte habe, die aus dem Ausland kommen, ist schwierig, kann man wahrscheinlich nur im Einzelfall richtig beurteilen. Da gibt es ja auch Länder, mit denen hat die Bundesrepublik Deutschland sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Aber gehen wir mal nur davon aus, dass ich vielleicht einfach Zinserträge, Geldanlagen, Mieteinnahmen, so etwas aus dem Ausland bekomme. Muss ich das versteuern oder wird das in dem Land versteuert, wo es anfällt?
Also grundsätzlich gilt, wenn man hier in Deutschland wohnt, das sogenannte Welteinkommensprinzip. Das heißt, ich muss alle Einkünfte, die ich beziehe, egal in welchem Staat hier in Deutschland, versteuern. Davon gibt es natürlich eben Ausnahmen und da spielen eben diese Doppelbesteuerungsabkommen eine große Rolle. Dort wird geregelt zwischen den Staaten, wer muss welche Einkünfte versteuern. Da muss man eben darauf achten, welche Einkünfte sind das und welches Land ist es. Es ist nicht für jedes Land gleich. Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Es gibt zwar Standardregeln, aber da hilft immer nur der Blick ins konkrete Doppelbesteuerungsabkommen, wie das mit dem jeweiligen Land geregelt ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Renten. Da muss man auch drauf achten, aus welchem Land die kommen und was es für Renten überhaupt sind.
Und wenn ich dann gar nicht mehr in Deutschland lebe, sondern tatsächlich irgendwo mir auf Mallorca zum Beispiel die Finca gekauft habe und Renten aus Deutschland bekomme, wie ist es dann steuerlich?
Also da gibt es auch grundsätzlich halt eine Besteuerung von Renten. Da muss man aber eben gucken wieder, hat man zum Beispiel jetzt ein Land, wo ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Wenn nicht, dann ist es grundsätzlich schon steuerpflichtig. Besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen, müssen wir wieder schauen, was für eine Rente ist es. Ist zum Beispiel eine Betriebsrente, ist eine Sozialversicherungsrente oder eine Pension. Da kann es schon sein, dass hier in Deutschland eine Versteuerung zu erfolgen hat. Und zwar dann nur mit diesen Renteneinkommen.
Wir haben gelernt, dass es bei den Renten, die also bei den gesetzlichen Renten, ein sogenannten Ertragsanteil gibt, der zu versteuern ist, und einen Anteil, der steuerfrei ist, weil er eben aus versteuertem Geld früher mal eingezahlt worden ist. Wie ist es dann mit Betriebsrenten, fragt ein Hörer aus Duderstadt. Er sagt, er kommt ungefähr auf 2000 Euro, da ist dann die Krankenkasse schon abgezogen, aber von den 2000 Euro sind rund 400, 450 zwei Renten, wo der Arbeitgeber die Beträge eingezahlt hat. Also der Arbeitgeber hat eine betriebliche Leistung gegeben. Ist die dann steuerpflichtig oder hat der Arbeitgeber das nach dem alten Prinzip bezahlt, wo es nicht zu versteuern ist?
Also müssen wir jetzt mal genau gucken, was es für eine Art von Betriebsrente ist. Das wird vielfach einfach als Rente bezeichnet. Und da muss man wirklich gucken, ist es wirklich eine Direktzusage von demjenigen Arbeitgeber, bei dem man gearbeitet hat. Und da muss man eben gucken, wie ist die ursprüngliche Behandlung gewesen der Beiträge zum Aufbau der Altersvorsorge. Wenn die steuerfrei gestellt worden sind, was derzeit der Fall ist bei solchen Direktzusagen, dann sind sie zu versteuern. Ansonsten sind sie nur mit dem Ertragsanteil zu besteuern.
Ja, wir haben also gesehen, auch mit Beginn des Ruhestands ist das leidige Thema Steuererklärung nicht erledigt. Vielleicht die abschließende Frage in die Runde. Wie lautet Ihr wichtigster zentraler Tipp für den Rentner? Vielleicht beginnen wir in Berlin bei Herrn Fröhlich.
Also mein wichtigster Tipp ist tatsächlich, ich wiederhole es nochmal, keine Panik bei dem Schreiben. Aber unbedingt reagieren. Und vielleicht noch ein Tipp zum Abschluss, nicht ganz ernst gemeint. Das Schöne am Steuerzahlen ist, es macht nicht süchtig.
Herr Kleischmann.
Ja, den Tipp, also nicht mit dem süchtig, sondern mit dem sich kümmern, hätte ich jetzt auch gegeben. Also das Schlimmste ist, was man machen kann, sich einfach Kopf in den Sand stecken. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Sich darum kümmern, in Kontakt treten mit dem Finanzamt oder mit einem Vertreter der steuerberatenden Berufe, das kann nie falsch sein.
Herr Fanselow hat eine wunderbare Überleitung bekommen.
Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Wichtig ist halt, dass man sich auch einen Überblick verschafft und nicht nur auf die Renten guckt, sondern was sind auch sonst für Einkünfte da. Und da stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung.
Kurze Nachfrage noch. Ein Hörer sagt, er hat geguckt bei den Freibeträgen, hat das über eine ganz bekannte Internetsuchmaschine gefunden, hat da verschiedene Seiten gefunden. Da sind dann aber auch die Finanzämter und da kann man dann auch nachrechnen. Gibt es da vielleicht auch kleine Rechenhilfen oder stehen da nur allgemein die Sachen drauf?
Also ich weiß es jetzt natürlich nur von Nordrhein-Westfalen, weil das ja alles Länderverwaltungen sind. Rechenhilfen gibt es insofern nicht. Das wäre auch ziemlich tückisch. Gerade dann gibt man eben vielleicht tatsächlich nur die Rente ein, da kommt raus Steuer null. Und man vergisst eben die Vermietungseinkünfte, wie der Fanselow ja schon gesagt hat. Also da könnte man, glaube ich, schnell auf den falschen Weg gebracht werden.
Aber die Grundfreibeträge kann man da schon nachgucken.
Ja, selbstverständlich. Ja, das kann man nachgucken. Aber so richtig Berechnungsprogramme online wäre auch ein bisschen gefährlich.
Also bleibt.
Es gibt, Herr Fröhlich? Noch einen Hinweis. Also es gibt schon Berechnungsprogramme, wo man sich ein bisschen orientieren kann beim Bundesfinanzministerium. Und auch bei der Stiftung Warentest unter www.test.de muss man sich da durchsuchen etwas. Und zwar direkt auch ein Programm für Rentner, wo alles auch wirklich eingegeben werden kann.
Wir haben auf unseren Internetseiten auch nochmal einige zusätzliche Hinweise für Sie bereitgestellt und wichtige Informationen aus dieser Sendung für Sie nochmals zusammengefasst. Nehmen Sie sich also demnächst mal ein wenig Zeit, Ihre eigene finanzielle Situation zu prüfen und vor allen Dingen steuersicher zu machen. Vielen Dank an Sie, lieber Hörer, für Ihre rege Beteiligung an unserer Sendung. Herzlichen Dank auch an unsere Studiogäste. Marc Kleischmann von der Deutschen Steuergewerkschaft, Steuerberater Markus Fanselow und der Journalist und Buchautor Hans W. Fröhlich. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Marktplatz-Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Konstanze Elter.